Kapitel 4.4. Bin ich zu streng oder zu lax? Fordere ich zu viel Leistung oder zu wenig? Diese Fragen kennen viele. Sie können uns das Leben schwer machen. Was ist richtig und was ist vielleicht falsch? Und was hinterlässt bleibende Schäden bei meinem Kind? Wir wollen ja verhindern, dass unsere Kinder später stundenlang in Selbsterfahrungs- und Therapiegruppen sitzen, um ihre Erfahrungen mit uns als Eltern zu verarbeiten. Auf diese Fragen gibt es aber keine einfachen Antworten, keine Gewissheit und keine allgemeingültigen Handbuchregeln. Wir sind gefordert, nach unserem eigenen Gespür zu entscheiden. Gut ist, wenn wir erst einmal nachspüren, wo komme ich selbst her? Wie war das in meiner Kindheit? Wurde ich sehr auf Leistung und noch mehr Leistung getrimmt? Oder wurde das ganz locker gehalten? Beziehungsweise vielleicht sogar vernachlässigt? Denn wir greifen meist auf unsere eigenen Erfahrungsmuster als Kind zurück und bestreiten mit dem Gelernten oft zwei entgegengesetzte Wege. So wie meine Eltern will ich es auch einmal machen, wenn ich Vater oder Mutter bin. Oder auf keinen Fall will ich als Mutter oder Vater so sein wie meine Eltern. Für mich persönlich hieß das, auf keinen Fall werde ich diesen absoluten Leistungsdruck bezüglich Schule aufbauen, wie mein Vater es getan hatte. Auf keinen Fall werde ich meine Kinder dazu drängen, die Besten zu sein. Und? Habe ich damit nicht genau ins Gegenteil übertrieben? Habe ich vielleicht zu wenig Leistungsdruck aufgebaut? Ich muss sagen, in einer Zeit von viel Arbeit in der Praxis und Hausumbau kam unsere Tochter, gerade ins Gymnasium gewechselt, wirklich zu kurz. Ein schnelles »Hast du alle Hausaufgaben gemacht?« »Prima«, genügte und ich ging wieder ab auf die Baustelle. Fliesen wollten gelegt sein, Wände verputzt und so weiter. Selbstverwirklichung statt Kinderzeit. Wie hat unsere Tochter das erlebt? Nun, sie hat dieses Auf-sich-gestellt-Sein überfordert. Das schlug sich in Lernlücken nieder, die letztlich zur Wiederholung der 5. Klasse führten. Die Lehrer sahen ihre Intelligenz, ihr Potenzial und plädierten weiter für diesen Schultyp. Und wir klemmten uns im folgenden Jahr mehr dahinter, diese Nachmittags-Zweitschule-Elternhaus anständig zu verwirklichen. Hat die laxe Einstellung dazu geführt, dass sie später in der 9. Klasse einmal zur Nachprüfung musste, um das Klassenziel zu erreichen? Und schließlich in der 11. Jahrgangsstufe vom Gymnasium abgegangen ist? Zu diesem Zeitpunkt war sie so stark zwischen dem eigenen hohen Anspruch und der Unlust zum intensiven Lernen eingeklemmt, dass sie immer wieder krank wurde. Richtig krank. Wäre das mit mehr elterlichem Nachdruck in puncto Lernen nicht noch schlimmer geworden? Oder hätte sie eine diszipliniertere Einstellung finden können, einfach brav mehr gelernt und das Abitur geschafft? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Inzwischen hat sie eine Gesundheitspflegeausbildung absolviert und wirkt gerade recht glücklich damit. Sie lernt sogar das Anleiten von Pflegeschülern. Wie viel oder wenig Druck sie denen wohl machen wird. Was war nun zu viel, zu wenig, richtig, falsch? Einen kleinen Anflug von Schuldgefühlen habe ich beim Nachdenken und darüber Schreiben immer noch, trotz aller Arbeit mit Selbstmitgefühl. Du hättest damals präsenter sein sollen, statt dich so stark im Hausumbau zu engagieren? Oder wieso hast du dem Ganzen nicht einfach mehr Zeit gegeben, langsamer gebaut und deine arbeitsfreie Zeit gerechter auf deine Kinder verteilt? Aber wir als Eltern stellen nur die Rahmenbedingungen für Entwicklung, quasi das Gewächshaus. Auf die Fragen, wie viel fordern, wie lange behüten, wie stark heizen, wann pikieren, gibt es keine allgemeingültigen Antworten. Ich bremse mich dann wieder in meinem elterlichen Größenwahn und blicke heute erleichtert auf eine glückliche Tochter in all ihrer Eigenständigkeit. Nein, ich mit meinen Entscheidungen bin nicht allein verantwortlich für Wohl und Wehe meiner Kinder. Ob in der 5., 9. und 11. Klasse, unsere Kinder sind eigenständige Persönlichkeiten, die eine Wahl haben, was sie aufnehmen und kultivieren, in welche Richtung sie sich entwickeln. So viel steht fest. Den Wert der Beziehung habe ich meinerseits immer klar gemacht. Die Wertschätzung ihrer Persönlichkeit und Autonomie war meinerseits gewiss immer vorhanden. Diese Grundhaltung ist mir in Fleisch und Blut übergegangen und zur Maxime meiner Arbeit und meines Lebens geworden. Sicher auch, weil ich es selbst als Kind eher anders erfahren habe. Es gilt, Respekt vor der Persönlichkeit von Kindern und jungen Leuten zu haben. Wir müssen sie ernst nehmen als eigenständiges Gegenüber. Sie sind eben keine Werkstücke von uns Eltern. Wir haben nicht das Recht, sie in die uns genehme Richtung hinzuformen. Noch einmal, wir stellen nur das Gewächshaus zur Verfügung, unabhängig davon, ob sie Orchideen, Farne oder Kakteen werden wollen. Dass das leichter gesagt ist als gelebt, weiß ich aus eigener Erfahrung. Kurz vor der Übertrittsfrage für unsere jüngste Tochter kam von einer engagierten Grundschullehrerin die Rückmeldung, dass sie den Wechsel ins Gymnasium nicht sieht. Unsere Tochter würde noch Zeit zur Entwicklung brauchen und solle am besten in die 5. Klasse Hauptschule, ja, so hieß das damals noch in Bayern, gehen. Potenzial, den Übertritt in eine höhere Schule nach einem Extrajahr zu schaffen, habe sie aber wahrscheinlich schon. Das hat uns beide Elternteile geschockt. Da war er plötzlich zu spüren, der Druck, dass die Kinder doch die Möglichkeit haben sollten, Akademiker zu werden, beziehungsweise zumindest das Abitur zu machen. Alle Geschwister und alle Cousins und Cousinen auf der Familienseite meiner Frau hatten bisher Abitur oder waren noch auf dem Gymnasium, ebenso wie sie selbst und ihre drei Schwestern. Ein Unding, dass eines unserer Kinder vielleicht kein Abitur machen könnte, dachten wir. Ich konnte sehen, dass unserer Jüngsten der Reiz, abstrakte Systeme verstehen zu wollen, viel weniger bedeutete als ihrer 15 Monate älteren Schwester. Unsere Jüngste wollte verstehen, wie die Dinge funktionieren und das dann wirklich anwenden. Die Veranlagung zur Lese-Rechtschreibschwäche hatten sie dagegen fast zu gleichen Teilen mitbekommen. Unsere Jüngere allerdings in einem Ausmaß, dass eine offizielle Berücksichtigung nicht gerechtfertigt war. Ständig war ich gefordert, mich selber coachen zu müssen. Wenn das jetzt jemand in der Praxis wäre und du als Kinder- und Jugendpsychiater beraten müsstest, was würdest du empfehlen? Na klar, nach den Begabungen des Kindes gehen und nicht nach eigenen Wünschen oder Erwartungen als Vater. Und doch fühlte es sich in meinem Vaterherz voller Sorgen und Ängsten ungleich schwerer an. Die Vernunft hat schließlich weitgehend gesiegt. Nicht ausgehalten haben wir Eltern dagegen den Übertritt unserer Tochter in eine 5. Klasse Hauptschule. Wir entschieden uns damals für den Übertritt in die Realschule. Es war im Nachhinein gesehen der richtige Schritt. Allerdings nach Jahren, in denen ihr das Lernen zwischen Rechtschreibung und Rechnen nicht leicht gefallen war, entwickelte sie eine Arbeitshaltung, mit der sie schließlich einen prima Abschluss in der Realschule schaffte. Später hat sie über die Fachoberschule das Fachabitur erreicht und jetzt studiert sie an der Fachhochschule Soziale Arbeit. Immer noch ist sie mehr an den praktischen Dingen interessiert als an abstrakten Systemen. Sie wäre im Gymnasium sicher sang- und klanglos untergegangen, hätte gelitten. Wie heißt es so schön, viele Wege führen nach Rom. Klammer auf, selbst in Bayern. Klammer zu. Vielleicht kann es gerade bei den Entscheidungsnöten zur richtigen Schule hilfreich sein, wenn wir uns klar machen, dass es heutzutage sehr viele Wege zu unterschiedlichen Bildungsabschlüssen gibt, es sozusagen nie zu spät für irgendetwas ist. Welche Erfahrungen aus diesem Beispiel können wir in einen Leitfaden für Eltern übernehmen? Wir können erkennen, was zu unserem Kind passt, seinen Begabungen und inneren Schätzen am ehesten entgegenkommt. Wohlbefinden entsteht erst mit dem Entfalten der eigenen Möglichkeiten. Wenn Kinder und Jugendliche hingegen nach Elternidealbildern gedrängt und getrimmt werden, die nicht zu ihnen passen, erzeugt das viel Leid. Beispiele gibt es viele. Das Fußballtrainerkind, das eigentlich Tänzer sein will. Die Klavierspielerin als Tochter höherer Bildung, die viel lieber mit all ihrer Energie Schlagzeug in einer Punkband spielen würde. Das erzwungene Abitur, das so viele Jahre Leiden kostete und das Gefühl zementiert hat, ständig nicht zu genügen, überfordert zu sein und andauernd kämpfen zu müssen, um zu überleben. Aus 25 Jahren Berufserfahrung ist ein Glaubensbekenntnis entstanden. Und aus 28 Jahren Leben mit Kindern und 25 Jahren in einer Ehe. Unsere Kinder sind uns vom Leben nur geliehen. Sie sind nicht unser Eigentum. Sie gehören uns nicht. Und wir sind nicht dafür zuständig, sie zu formen. Denn wir sind keine Gärtner, deren Aufgabe der rechte Zuschnitt ist. Wir sind vielmehr wie ein Gewächshaus. Wir sollen ihnen ein geschütztes Klima zum Wachsen bieten, fördernde Rahmenbedingungen, damit jedes Kind seine eigenen Schätze voll und ganz in sich entdecken und entfalten kann. Es ist nicht unser Recht, die Kinder nach unserem Wunschbild zu formen. Jeder dieser kleinen Menschen ist eine einzigartige Sternschnuppe auf seiner eigenen Reise durch das Universum. Nur er oder sie kennt seinen Weg. Es ist unsere Aufgabe und Freude, sie beim Entdecken ihrer Möglichkeiten zu begleiten. Das heißt nicht, dass wir nicht auch Grenzen setzen und sie auf die Spielregeln des Zusammenlebens mit Mensch, Tier und Natur vorbereiten.